Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2 im Treibhaus. Heute geht es darum, haben wir eigentlich ein einklagbares Grundrecht auf Klimaschutz?
Wenn man die Entscheidung sieht, hat man so das Gefühl, das Gericht hat fast mehr Angst vor den einschneidenden Maßnahmen, die der Staat irgendwann vielleicht sehr hektisch zum Schutz vor dem Klimawandel ergreifen muss, als vor den Klimawandelfolgen selbst.
Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Und zwar habt ihr gerade schon einen Ausschnitt in unserem Interview gehört, das wir mit Dr. Franziska Hess geführt haben. Und sie war als Anwältin im Gerichtsprozess vor dem Bundesverfassungsgericht zum Klimaschutz beteiligt. Und es wird sehr spannend werden, mit ihr über unsere Frage heute zu reden.
Ja, ich bin auch schon gespannt. Und vor allem ist es spannend, Felix, weil ich bin ja jetzt tatsächlich von Frankreich nach Berlin gezogen und wir nehmen das erste Mal face-to-face auf und nicht einfach über Skype.
Ja, das ist echt krass. Das irritiert mich auch schon fast ein bisschen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Patrick und ich sitzen uns jetzt wirklich 2 Meter gegenüber. Normalerweise waren es immer 2000 Kilometer.
Stimmt, und, was eine Annäherung.
Genau, und hoffen, dass es jetzt eine coole Aufnahme wird und sind mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, genau. Und es ist ja auch eine spannende Zeit gerade. Also das Thema Klimaschutz ist in aller Munde, denn es wird gewählt, Felix.
Ja, absolut. Also Es ist ja auch so, dass jetzt eigentlich alle Parteien, also außer die AfD, wollen das Klima schützen. Und das ist einfach mal ganz wichtig. Und in Umfragen sagen etwa 40% der Wähler in Deutschland, dass sie Umwelt und Klima das wichtigste politische Thema derzeit finden. Ja, also krass. Ungefähr genauso viel finden das auch für Corona. Aber dass Klima und Umwelt jetzt so auf der Tagesordnung wieder ist, also das hätte man ja bis vor kurzem auch kaum gedacht, aber Patrick, was denkst du, ist das jetzt wirklich ernst oder ist das einfach nur so ein Hype?
Naja, also ich glaube schon, dass das was Längerfristiges ist, vor allem jetzt hatten wir ja gerade diese Flutkatastrophe, die nochmal wieder allen vor Augen geführt hat, dass wir immer häufiger mit sowas zu rechnen haben durch Klimawandel. Ich glaube, die Leute, das ist nicht mehr nur noch sowas Abstraktes, sondern ich glaube, das wird langsam konkret für die Menschen und deswegen nehmen die das auch langsam ernst,
ja. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, ehrlich gesagt. Also gerade, weil man ja auch gerade sagen muss, dass jede Partei das irgendwie aufnimmt. Also es gibt ja verschiedene Klimaziele jeder Partei und da unterscheiden sich auch alle ein bisschen. Und die sind auch alle eigentlich erstmal ziemlich ambitioniert. Und dann ist aber halt auch wirklich die Frage, ja, also was passiert dann nach der Wahl? Ne? Also ja, genau. Nach der Wahl ist immer anders als vor der Wahl. Da können wir, glaube ich, wirklich gespannt sein.
Also. Genau, und die Leute, die den Politikern nicht vertrauen, die setzen dann auf die Justiz. Ja. Und damit sind wir beim Thema. Das Bundesverfassungsgericht, das hat ja einen krassen Beschluss gefasst, der die Klimapolitik in Deutschland verändert hat. Und vielleicht kannst du uns mal kurz ausführen, Felix, darum geht es ja in dieser Folge. Was war das eigentlich für ein Beschluss? Worum geht es da heute?
Ja, genau, Patrick. Und zwar war es so, dass es über die letzten Jahre hinweg ein ziemlich langwierigen Prozess gab vor dem Bundesverfassungsgericht. Und zwar hat er eine Gruppe von Aktivistinnen, verschiedene NGOs wie German Watch oder BUND, auch Fridays for Future war da mit dabei, hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, dass die Bundesregierung unsere aller Grundrechte verletzt, indem sie das Klima nicht schützt. Das hat einige Zeit gedauert, bis es dazu einen Beschluss gab, aber dann im März 2021 kam dann das Urteil und das Gericht hat den Klägerinnen am Ende in einigen Punkten, wichtigen Punkten Recht gegeben und zwar vor allem in dem Punkt, dass was bisher die Bundesregierung gemacht hat, nicht ausreicht und dass das bisherige Klimaschutzgesetz, ja, das 2019 verabschiedet wurde, überarbeitet werden muss und dass vor allem die Bundesregierung konkreter sagen muss, wann sie in welchem Sektor wie viel Emissionen reduzieren will, was davor halt so ein bisschen vage war. Man dachte vielleicht, man kommt irgendwie drum rum.
Aber bis wohin hatte die Bundesregierung denn geplant mit dem ersten Klimaschutzgesetz?
Genau, also mit dem ersten Klimaschutzgesetz hatte man sich ein Ziel für 2030 gestellt. Aber man hatte eben nicht gesagt, wie es nach 2030 weitergehen soll, ja, also wie viele Emissionen man da wirklich reduzieren will. Und genau das hat das Bundesverfassungsgericht moniert, hat gesagt, es muss konkretisiert werden, weil wenn wir nicht ein konkretes Datum für Klimaneutralität haben, also Klimaneutralität bedeutet, dass wir nur noch so viele Treibhausgase in die Atmosphäre emittieren, wie wir letztendlich ihr wieder entnehmen, also nichts mehr zum Klimawandel beitragen. Also solange wir nicht konkret sagen, wann das erreicht ist, können wir auch den Paris-Vertrag letztendlich nicht umsetzen global, weil da geht es ja genau darum, die Temperatur soll konstant gehalten werden, wir wollen Klimaneutralität erreichen. Und genau das hat das Gericht gesagt und hat in dem Sinne dann ja auch politisch schnell viel bewirkt und die Bundesregierung ja musste das überarbeiten und hat auch das relativ schnell gemacht und eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorgeschlagen, die dann im Juni diesen Jahres den Bundestag passiert hat.
Ja, das war ja auch außergewöhnlich, wie schnell das dann damals gegangen ist, ne? Also da war ja wahrscheinlich auch politisches Kalkül mit im Spiel.
Ja.
So, wenn man jetzt irgendwie in den Wahlkampf geht gegen die Grünen mit so einem Beschluss vom Verfassungsgericht, dass das eigene Klimaschutzgesetz verfassungswidrig ist,
ja,
das wäre, glaube ich, nicht gut gekommen.
Ja, absolut. Also da merkt man auch, ja, was für ein Einfluss dieses Gericht schon hatte. Es war ja so, dass wenige Tage danach sich auch sofort Merkel und Minister dazu geäußert hatten, dass das jetzt sofort überarbeitet werden soll, weil man eben sich nicht sagen lassen möchte, dass man die Grundrechte der deutschen Bürger und Bürgerinnen verletzt.
Ja, und wie haben sich jetzt die Ziele dann entwickelt vom Klimaschutzgesetz, von der ersten Fassung zur zweiten?
Genau, also was sich geändert hat, ist jetzt mit dieser Novellierung, also davor wollte die Bundesregierung -55% die Emissionen reduzieren in 2030 gegenüber 1990. Jetzt haben sie es ein bisschen angehoben auf -65%. Und vor allem haben sie danach dann für jedes Jahr auch in den 2030ern gesagt, ja, wie viel sie reduzieren wollen, sind dann bei -88 in 2040 und sagen, 2045 wollen wir bei Null sein, also 2045 wollen wir klimaneutral sein. Und sind insofern dem jetzt im ersten Schritt erstmal nachgekommen, dass sie das konkretisiert haben.
Ja, aber ich finde es irgendwie krass, weil so, eigentlich haben sie sozusagen dann über das Ziel hinausgeschossen, das ihnen sozusagen vorgeschrieben wurde vom Gericht, weil niemand zwingt sie ja bis 2045 klimaneutral zu sein. Hätte man ja auch bis 2050, ne, mit dem Paris-Vertrag machen können. Also ich finde es schon krass, dass die Ambitionen dann jetzt nochmal so angezogen wurden.
Genau, ich meine, das werden wir gleich nochmal besprechen, inwiefern da die Politik ja auch weiterhin noch Interpretationsspielraum hat. Also das kann das Gericht ja nicht alles so im Detail vorschreiben. Aber natürlich, die Vorschrift war schon, das Paris-Abkommen soll für Deutschland umgesetzt werden. Und dementsprechend wollte man dann natürlich auch ehrgeizig genug sein.
War das denn jetzt das erste Mal eigentlich, dass das Verfassungsgericht sich da eingemischt hat in der Frage?
Ja, in der Tat war es das erste Mal. Und ich glaube, das ist auch das wirklich Revolutionäre daran, was auch viele Juristen jetzt beschäftigt. Das ist das erste Mal, das Bundesverfassungsgericht was zum Klima gesagt hat, überhaupt zur Umwelt allgemein in diesem weiteren Sinne. Und mit diesem Urteil, das jetzt gefällt wurde, da ist natürlich auch viel Nährboden gelegt worden, dass man jetzt so ähnliche Klagen auch in ähnlichen Bereichen nochmal macht, ja, einfach weil sich da auf neues Terrain bewegt wurde.
Wobei so völlig neu ist es ja nicht, denn es gibt ja schon diesen Artikel im Grundgesetz 20a, der berühmte, der sagt, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten werden müssen vom Staat und das wird ja durch Klimawandel bedroht, insofern so neu ist es dann noch irgendwie auch gar nicht, oder? Also es steht ja quasi schon im Grundgesetz seit 1994.
Genau, also seit 1994 steht das im Grundgesetz. Aber es ist das erste Mal, dass das wirklich konsequent auf Klimaschutz angewendet wird. Man kann vielleicht auch einfach sagen, ja, davor, also wo kein Kläger, da kein Richter, davor gab es so ein Verfahren noch nicht und auch kein Verfahren mit diesem Ausgang.
Okay, also insofern, genau, hat das im Prinzip jetzt konkretisiert, Klimaschutz ist nötig, um eben vielleicht auch zum Beispiel diese Lebensgrundlagen zu erhalten. Und ja, es ist ja schon irgendwie verrückt, weil das klingt für mich so, als hätten wir jetzt so eine Art neues Grundrecht oder zumindest noch konkreter ein Grundrecht auf Klimaschutz, das wir einklagen können auch gegenüber dem Staat. Und frage mich jetzt eben, ob das jetzt auch wirklich so der Fall ist und was das dann eigentlich letztlich bedeutet für die Klimapolitik.
Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Und ja, und da freue ich mich auch sehr, dass wir darüber mit der Anwältin Frau Dr. Franziska Hess reden konnten. Sie hat dort die Klägerinnen vom Bundesverfassungsgericht vertreten und sie kann es nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen, was steht eigentlich in diesem Urteil drin, was war die Begründung des Gerichts und was bringt die Zukunft, können wir uns Klimaschutz ab jetzt einklagen. Ja, wie wir bereits besprochen haben in unserer Folge, hat das Urteil ja jetzt medial und auch politisch einige Wellen geschlagen, ist dann doch aber im Detail juristisch gar nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute Frau Dr. Franziska Hess bei uns haben. Franziska Hess hat die Klägerinnen mitvertreten, war also direkt im Prozess als Anwältin beteiligt. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns im Podcast sind, Frau Hess.
Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Was besagt denn das Verfassungsgerichtsurteil jetzt konkret? Also was waren die Punkte der Klägerinnen und bei welchen Punkten hat das Gericht zugestimmt?
Die KlägerInnen sind im Grunde mit dem Vorwurf angetreten, dass der deutsche Gesetzgeber bisher auch nach Erlass des Klimaschutzgesetzes keine ausreichenden Maßnahmen zum Schutz vor dem Klimawandel getroffen hat und sie deshalb schon jetzt und auch zukünftig in ihren Grundrechten verletzt. Das Bundesverfassungsgericht hat, und das ist sozusagen das, was die Juristen jetzt ganz wahnsinnig spektakulär finden, zunächst mal die Klage überhaupt als zulässig erachtet, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Großteil der Kläger, also wir hatten zum Beispiel ein junges, zweijähriges Mädchen aus Sachsen dabei, die aktuell noch nicht sagen können, dass sie selbst ganz konkret jetzt schon betroffen sind. Aber was wir sagen können ist, wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann sind wir alle in 10, 15, 20 Jahren spätestens ganz massiv betroffen. Und dieses Problem sozusagen der Grundrechtsbeeinträchtigung, die erst in Jahren, vielleicht Jahrzehnten kommt, die aber an rechtzeitigem Handeln jetzt hängt, ob man das vor Gericht tragen kann, das war vorher hoch umstritten und viele, viele Juristen sind davon ausgegangen, das geht gar nicht, sondern da muss man im Grunde abwarten. Das Gericht hat dann, das ist eine erste wesentliche Aussage der Entscheidung, klargestellt, Klimaschutz ist Grundrecht und jeder einzelne Bürger ist berechtigt, dieses Schutzgrundrecht im Grunde auch einzufordern. Ich habe auch das Recht, dass meine Grundrechte in der Zukunft und auch die Rechte künftiger Generationen jetzt durch effektives Handeln, was auch wirksam ist, geschützt werden. Und das Gericht hat, und das war dann der Teil, in dem im Grunde die Bundesrepublik verurteilt worden ist, auch festgestellt, dass die bisherigen Minderungspfade, die der Gesetzgeber für die Reduktion von Treibhausgasen vorgesehen hat, nicht ausreichend sind und spätestens der Pfad ab 2035 nicht konkret genug ist und insbesondere bis 2030 das verbleibende CO2-Budget, was wir haben, bis nach den bisherigen Regelungen bis 2030 weitgehend aufgezehrt sein wird und dann es ganz, ganz schnell gehen muss. Der Staat vielleicht ganz rigorose, einschneidende Maßnahmen, Verbieten des Autofahrens an sich, was weiß ich, ne, treffen muss. Und das hat das Gericht beanstandet. Einfach ausgedrückt, die jetzige Generation darf nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und denen damit ihre Grundrechte in der Zukunft verbauen. Und das ist in der Tat eine ganz neue und eine ganz durchschlagsmächtige Entscheidung, die das Gericht insofern getroffen hat.
Ja, das Gericht beruft sich ja unter anderem auf den Artikel 20a im Grundgesetz und der sagt, dass der Staat eine Schutzpflicht hat, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und dass das sich eben auch auf den Klimawandel bezieht. Dieses Grundrecht steht schon so seit 1994 im Grundgesetz und wir wissen eigentlich auch schon seit 20 bis 30 Jahren über die Gefahren des Klimawandels. Warum kam es erst jetzt zu solch einem Urteil?
Aus Sicht der Juristen ist es sicherlich so, der 20a Grundgesetz ist kein Grundrecht, sondern Artikel 20a Grundgesetz ist eine sogenannte Staatszielbestimmung, also eine objektive Pflicht, die der Staat zu erfüllen hat, die ich aber als Bürger nicht einklagen kann. Deswegen haben wir die Verfassungsbeschwerden zwar um die Ecke natürlich schon auf Artikel 20a Grundgesetz und auf die Schutzpflicht gestützt. Wir haben aber in erster Linie argumentiert, dass die Freiheitsrechte in ihrer intertemporalen Dimension im Grunde gefährdet sind und wir damit eigentlich in einem Abwehrrecht gegen den Staat sind. Das Gericht hat ja im Ergebnis in der Entscheidung eine Verletzung von 20a Grundgesetz auch gar nicht festgestellt, sondern für die Schutzpflichtenerfüllung reicht das irgendwie noch, was der Gesetzgeber gemacht hat. Wenn wir uns aber die Freiheitsrechte in ihrer intertemporalen Dimension anschauen, dann reicht es nicht mehr, weil der Gesetzgeber eben durch die Möglichkeit, das CO2-Budget bis 2030 mehr oder weniger aufzuzehren, gerade diese Menschenrechte in der Zukunft jetzt schon verletzt.
Okay, also das ist ja sehr interessant. Also verstehe ich das richtig, dass gar nicht unbedingt beanstandet wurde, dass Klimafolgen für die Menschen so schlimm werden oder ihre Grundrechte verletzen, sondern dass es mehr oder minder der Transformationsdruck ist. Also es wurde gar nicht so sehr über Klimafolgen entschieden, sondern es wurde eigentlich eher über die Folgen der Transformation argumentiert.
Absolut korrekt. Wenn man die Entscheidung liest, hat man so das Gefühl, das Gericht hat fast mehr Angst vor den einschneidenden Maßnahmen, die der Staat irgendwann vielleicht sehr hektisch zum Schutz vor dem Klimawandel ergreifen muss, als vor den Klimawandelfolgen selbst.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann bezieht sich das Gericht dabei schon, also bei dieser Interpretation, was erhält es in meinen natürlichen Lebensgrundlagen und was nicht, bezieht es sich schon eben auf diesen internationalen Paris-Vertrag. Und jetzt rein hypothetisch gesprochen, wenn dort etwas anderes herausgekommen wäre, wenn man jetzt zu einem 3-Grad-Ziel gekommen wäre, dann wäre das für das Gericht auch okay oder hätte es quasi noch andere Maßstäbe darüber zu urteilen?
Die Gerichte können nur Recht sprechen. Die Gerichte können nicht, also die haben nicht über die Hoheit über die Tatsachen, sondern an der Stelle begibt sich natürlich auch das Gericht in die Hände der Wissenschaft. Und da eine weitere ganz, ganz wichtige Aussage, die das Bundesverfassungsgericht getroffen hat: Staatliche Politik muss sich an den wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten. Und wenn die Fakten in einer zusammengetragenen, gebündelten und dokumentierten Art und Weise, wie wir sie in den IPCC-Berichten wiederfinden und sagen, wir müssen mindestens das bringen, dann ist das sozusagen das, da sind wir dann wieder im 20a Grundgesetz, das ist das verfassungsrechtliche Minimum, was kommen muss. Paris definiert das, was wir mindestens brauchen, damit wir die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten können.
Welche Aufgaben ergeben sich jetzt durch dieses Urteil für die Bundesregierung? Also die Bundesregierung hat ja jetzt schon eine Neuformulierung des Klimaschutzgesetzes angestoßen. Aber was muss letztendlich passieren, damit das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das ist jetzt okay, damit sind wir auf einem guten Klimapfad?
Wir haben so viel zu tun und wir haben keine Zeit. Es müssen wahnsinnig viele Dinge passieren. Das, was jetzt passiert ist, dass man im Grunde die bloßen Ziele des Klimaschutzgesetzes angepasst hat, das wird bei weitem nicht reichen. Wir müssen in die Maßnahmen kommen, also diese wunderbaren Zielvorstellungen, die man hat, die Minderungen, die man für die einzelnen Sektoren erreichen will. Da muss jetzt mal jemand kommen und sagen, wie wir das machen wollen, mit welchen Maßnahmen. Das muss durchgerechnet werden. Es müssen die politischen, aber auch die verwaltungsmäßigen Verfahren dafür zur Verfügung gestellt werden. Es müssen die entsprechenden Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Es müssen die sozialen Implikationen diskutiert und geregelt werden. Man muss die Leute mitnehmen in dieser ganzen Debatte. Es ist wahnsinnig viel zu tun und es regt mich an vielen Stellen auf, wie zäh und schleppend diese ganze Debatte noch verläuft. Wir haben keine handhabbaren Maßstäbe. Wenn eine Behörde eine Straße genehmigen soll, muss sie sich die Frage stellen, welche CO2-Beiträge kommt denn jetzt durch dieses Vorhaben? Und zwar durch die schlichte Anlage, durch den Flächenverbrauch, durch den Betrieb, durch den Bau selbst. Das zu ermitteln, dafür gibt es noch keine adäquaten Tools. Und selbst wenn man da schon Zahlen hat, steht man vor dem Problem, ja, woran messe ich die denn jetzt? Natürlich wird jede Behörde mit ihrem Einzelprojekt zu dem Schluss kommen, boah, ob das jetzt im globalen Maßstab relevant ist oder nicht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Wir brauchen also handhabbare Beurteilungsmaßstäbe. Wir brauchen runtergebrochene Emissionsminderungspfade für die einzelnen Sektoren, aber auch räumlich für die verschiedenen Bereiche. Also da kommt wahnsinnig viel Arbeit auf uns alle, auf die Verwaltung, auf die neue Regierung zu. Und es werden 4 ganz, ganz entscheidende Jahre werden, die die nächste Legislaturperiode da kennzeichnen.
Wie glauben Sie denn, wird das Gerichtsurteil weiterhin die Debatten in den nächsten Jahren prägen, auch politisch?
Nun ja, Gerichtsentscheidungen, insbesondere solche Entscheidungen zum Verfassungsrecht, können immer nur äußere Grenzen setzen. Und das ist genau das, was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat. Ja, man hat dem Gesetzgeber eine klare Grenze gesetzt und hat gesagt, hier, pass auf, so nicht. Ne? Das müsst ihr anders machen. Insofern hat natürlich die Entscheidung eine Vielzahl von Debatten angestoßen. Und das ist ein schöner Effekt. Was die Entscheidung aus meiner Sicht auch gemacht hat, ist, dass das Klimathema insgesamt wirklich auch ein Stück weit für Deutschland in die Mitte der Gesellschaft zu holen und auch ins Bewusstsein der Parteien. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt. Das Gericht hat zugleich klargestellt, dass eine deutsche Umweltpolitik das Ziel der Klimaneutralität verfolgen muss und dass, wenn sie das nicht tut, sie auch nicht verfassungskonform wäre, was bestimmte Ideen, die jetzt auch im Wahlkampf teilweise purportiert werden, Klimawandel gibt es nicht etc., das kann nicht Grundlage staatlicher Politik sein. Bei allem Streit im Detail ist, glaube ich, für alle klargestellt, den Klimaschutz kann man nicht mehr ignorieren. Das ist kein Problem zweiter Klasse, wie man das, wie Sie ja vorhin gesagt haben, Anfang der 90er in Kenntnis der vollen Tatsachenlage vielleicht noch machen konnte, ne? Sondern jetzt ist allen bewusst, da muss gehandelt werden. Und ich denke auch, dass jedenfalls in der politischen Landschaft die meisten das auch ernsthaft verstanden haben. Allein in der jeweiligen Interessenabwägung, je nach Ausrichtung der Partei, ist natürlich die Relevanz dann teilweise unterschiedlich gewertet.
Welche Wirkung, glauben Sie, hat das Urteil international? Wird Klimaschutz jetzt auch in anderen Ländern zum Grundrecht oder gibt es dort ganz andere Situationen?
Ja, man muss ja sehen, es war ja nicht die erste Entscheidung eines Verfassungsgerichts zu Fragen des Klimaschutzes und der damit verbundenen grundrechtlichen Implikationen. Es gibt ganz im Gegenteil international eine große Vielzahl von Klimaklagen in allen möglichen Ländern. Was man sagen kann, ist, dass das Bundesverfassungsgericht international einen unheimlich hohen Ruf und ein sehr hohes Ansehen genießt, was auch damit zusammenhängt, dass das Gericht sehr weitreichende Kontrollkompetenzen hat, die eben es auch erlauben, den Gesetzgeber zu verurteilen. Es gibt Staaten, wo sowas in der gerichtlichen Landschaft gar nicht vorgesehen ist. Und deswegen hat das die Entscheidung natürlich Signalwirkung. Es wird natürlich, denke ich, auch von den Kollegen und Kolleginnen Richter in den anderen Staaten sehr aufmerksam gelesen werden. Und da werden sich Gerichte sicherlich Sachen abgucken, soweit sie mit dem jeweiligen nationalen Recht kompatibel sind.
Gäbe es jetzt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel eine Klage international, also auf Grundlage des Paris-Vertrags durchzuführen, oder geht so etwas nicht?
Es kommt immer darauf an, ob Sie auf der jeweils internationalen Ebene auch ein Gericht installiert haben, was im Grunde zur Überprüfung des Ganzen zur Verfügung steht. Für das Paris-Abkommen selber ist das im Grunde nicht vorgesehen. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, man wendet sich an einen internationalen Gerichtshof oder sowas. Das funktioniert nicht. Es gibt aber durchaus ja andere, auch zwischenstaatliche Ebenen, an die man sich wenden kann. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Europäische Menschenrechtskonvention ist so ein Punkt, den man erwägen kann. Es hat ja auch Versuche gegeben, auf europäischer Ebene, also vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, da entsprechend hinzukommen. Die Klage ist, soweit ich weiß, von dem Gericht erster Instanz abgewiesen worden. Beim EuGH ist es, meine ich, noch nicht entschieden. Also da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren die Entwicklung mit den internationalen Klimaklagen weitergehen.
Also bleibt auch einiges zu tun für Sie und Ihre Kollegen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten und auch vielleicht weiteren Klagen und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Ja, Patrick, es war jetzt ja wirklich doch überraschend zu hören, dass das Bundesverfassungsgericht gar nicht so sehr Angst vor den Klimafolgen hatte, sondern ja vor allem Angst davor hat, dass die Klimaschutzmaßnahmen uns irgendwann so stark einschränken. Also das ist ja krass, also, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, also das ist schon überraschend, weil wenn man das in den Nachrichten so mitbekommen hat, dann wäre das so die erste Intuition, ne? Also ja. So, wir haben irgendwie Angst vor zu viel Überschwemmungen oder vor Hungersnöten und so weiter. Aber dass jetzt dieses Argument kommt, so, nee, eigentlich haben wir viel mehr Angst davor, dass uns alles Mögliche verboten wird oder so, das hat mich jetzt auch ehrlich gesagt, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, überrascht, ja.
Aber wie ist es eigentlich bei dir? Hättest du jetzt auch Angst, dass der Klimaschutz deine Grundfreiheiten einschränkt? Also, was könnte denn sowas sein? Also, dass zum Beispiel wir sagen, okay, man darf jetzt in Städten nicht mehr Auto fahren, du hast dir gerade ein neues Auto gekauft.
Na klar.
Und auf einmal ist alles dahin oder ja, typischen Sachen, wir verbieten Inlandsflüge oder auch so Sachen, dass man sagt, bestimmte Sachen kann man sich einfach nicht mehr leisten. Schränkt das deine Grundfreiheiten ein?
Naja, also Auto fahre ich nicht, Fleisch esse ich nicht, Fliegen tue ich selten.
Du bist sowieso schon so ein Öko-Heiliger eigentlich.
Ja, genau, ja. Aber ich esse ja zum Beispiel gerne Käse. Und wenn jetzt irgendwie der Klimaschutz so lange vernachlässigt wurde, dass wir jetzt irgendwie alle Kühe abschaffen müssen, dann, weiß nicht, würde das meine Handlungsfreiheit einschränken? Also ich meine, der Staat verbietet mir ja auch andere Sachen. Also ich soll ja auch bei Rot nicht über die Ampel gehen. Ich soll nicht, wenn ich getrunken habe, Auto fahren und so weiter. Also ich würde eigentlich sozusagen meine Grundrechte, glaube ich, erst ab dem Punkt so richtig eingeschränkt sehen, wenn ich mir nicht mehr leisten kann, meine Grundbedürfnisse zu stillen. Ja. Also zum Beispiel nicht zu heizen.
Wir sind ja auf elektrische Geräte angewiesen, ja, wir sind auch auf Computer und funktionierendes Internet angewiesen. Also alle solche Sachen, da erwartet man ja schon, dass der Staat dafür sorgt, dass diese Infrastruktur da ist. Ja. Und wenn man das jetzt einfach abschaffen würde, also das geht schon in eine Richtung, wo man sagt, okay, also da sind unsere Freiheiten ganz klar eingegrenzt.
Ja, da kommen wir jetzt schon in diese Diskussion, was sind halt Grundbedürfnisse, wo ist die Würde des Menschen sozusagen angetastet, und beim Heizen ist klar, ne, wenn du im Winter irgendwie frieren musst, dann ist das natürlich würdelos, aber ob jetzt eben wirklich so diese Freiheit so zu konsumieren, mit seinem SUV durch die Stadt zu fahren oder unbegrenzt irgendwie in der Welt herum zu jetten, ob das jetzt wirklich so Grundrechte sind, ich glaube, das bilden sich die Menschen manchmal ein, weil sie so dran gewöhnt sind, aber ich glaube juristisch, finde ich das irgendwie fragwürdig.
Also findest du es auf jeden Fall moralisch fragwürdig?
Ja, moralisch sowieso.
Ja, genau. Ich glaube halt, dass das Gericht wahrscheinlich auch an solche Dinge gedacht hat, wie Eigentumsrecht zum Beispiel, ja. Und dass es sich vorgestellt hat, okay, wir machen jetzt 15 Jahre nichts, oder nur sehr wenig, und haben ja immer noch das Ziel, wir wollen, weiß nicht, 2050, 45 klimaneutral werden. Und auf einmal muss der Staat plötzlich viel machen, viel ändern. Und dass das dann eben nicht mehr geht ohne so ganz grundsätzliche Grundrechtsänderungen. Und da kann man zum Beispiel, wenn man auch das Beispiel von Enteignung nehmen können, dass der Staat dann sagt, gut, also anscheinend die Wirtschaft kriegt es jetzt nicht mehr hin, also müssen wir Sachen verstaatlichen. Ich weiß nicht, landwirtschaftliche Betriebe oder auch große Energieindustrie oder so, dass man dann sagt, okay, das muss jetzt hier geregelt werden. Und ich glaube, vor solchen, sage ich mal, plötzlichen, krassen Maßnahmen, ich glaube, davor will das Gericht schützen, und es sieht eben voraus, dass das, ohne dass jetzt genug getan wird, irgendwann nötig werden kann.
Ja, genau. Also kurz gesagt könnte man sagen, dass das Bundesverfassungsgericht Angst vor der Ökodiktatur hat, wenn man es kurz sagen will. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, ist die Angst vor der Ökodiktatur irgendwie jetzt berechtigt und vor allem berechtigter als die Angst vor Klimafolgen, was ja eben jetzt für das Urteil nicht entscheidend war, sondern eben diese Freiheitseinschränkung.
Ja, das ist interessant. Also in unserer heutigen Situation, Patrick, wirkt es tatsächlich ein bisschen absurd, weil wir machen ja nicht genug Klimaschutz und wollen eigentlich mehr machen, weil wir halt die Gefahren des Klimawandels sehen.
Ja, aber gleichzeitig, Felix, gibt es ja heute schon die Diskussion, ne, darum, ob wir nicht in Zukunft die Grundrechte einschränken müssten, um krassen Klimaschutz umzusetzen, also zum Beispiel bei Extinction Rebellion.
Ja, genau, wird ja auch oft zitiert, und da wird immer der Mitbegründer von Extinction Rebellion, Roger Halem, rangezogen, der sinngemäß auch gesagt hat, naja, wenn es über die Demokratie nicht geht, das Klima zu schützen, dann müssen wir es halt ohne Parlamente machen, eben durch direkte Aktionen. Und da gab es auch viel Kritik und hin und her und alles, aber man merkt durch diese Notwendigkeit des Klimaschutzes, dass es wirklich immer kritischer wird, dass man natürlich auch eben so solche Selbstverständlichkeiten anfängt anzuzweifeln. Und genau darum geht es eben bei solchen Grundrechten, und geht es auch dem Gericht.
Ja, das ist auch eigentlich gar nichts Neues, weil es gibt zum Beispiel bei der radikalen Linken eine gewisse Ablehnung gegenüber der Verfassung, weil du dann eben so beim Klimaschutz genauso wie im Sozialen halt keine Revolution anstoßen kannst, ne? Weil eben Eigentumsrechte geschützt sind und so weiter. Ja. Und das hat man ja jetzt gerade erst zum Beispiel wieder gesehen beim Berliner Mietendeckel, der vom Verfassungsgericht gekippt wurde, weil ja eben Berlin diese Kompetenz gar nicht hat, in diese Rechte so stark einzugreifen. Und genau, insofern ist es jetzt gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, diese Angst, glaube ich, dass irgendwann in Zukunft, wenn wir jetzt gar keinen Klimaschutz betreiben, richtig radikal durchgegriffen werden muss. Gleichzeitig Sind aber auch die Klimafolgen ja heute schon eigentlich ziemlich konkret vor Augen, also sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt.
Genau, also es gab ja auch, also Teil der Klägerinnen waren auch direkt Betroffene, teilweise von Nordseeinseln, die dort argumentiert haben, dass eben zum Beispiel ihr Recht auf Eigentum dort eingeschränkt ist, ja eben durch die Klimafolgen, die schon zu spüren sind. Da war es halt so, dass das Gericht in diesem speziellen Punkt zum jetzigen Zeitpunkt dem noch nicht zugestimmt hat. In Zukunft rechne ich aber schon damit, und das sagen ja Expertinnen so wie Franziska Hess auch, dass es auch direkte erfolgreiche Klagen geben wird, die eben auf Klimawandelfolgen abzielen.
Ja, es gibt ja auch heute schon Beispiele dafür. Also zum Beispiel hat ja Germanwatch zusammen mit einem Bauern aus Peru RWE verklagt vor dem Oberlandesgericht Hamm, weil nämlich das Haus von diesem Bauern bedroht ist durch den ansteigenden Spiegel eines Gletschersees in der Nähe, weil da schmilzt halt das Eis, ne, und der Gletschersee steigt an, und wenn das irgendwann überschwappt, dann wird sein Haushalt überschwemmt. Und und die verklagen jetzt halt RWE, weil die sagen, RWE ist für 2% aller historischen Emissionen verantwortlich und wollen dann halt so einen Schadenersatz, damit der dann einen vernünftigen Damm bauen kann zum Beispiel, um sich gegen diesen Gletschersee zu schützen. Dieser Prozess läuft schon seit Jahren, und das Krasse ist halt, dass das Oberlandesgericht Hamm sich halt tatsächlich darauf eingelassen hat, das jetzt zu überprüfen. Also die wollen jetzt dahin reisen nach Peru, wollen gucken, okay, inwiefern ist der bedroht, inwiefern hängt das mit dem Klimawandel zusammen und welchen Anteil hat RWE daran. Insofern ist da durchaus Hoffnung, dass auch die Klimafolgen sozusagen durchaus Grundlage für Klagen sein können. Ja. Ja? In diesem Fall für Schadensersatz, aber vielleicht ja in Zukunft auch für Klimaschutz.
Ja, ich muss sagen, ich stelle mir das schon eigentlich kurios vor, wie dann irgendwie so ein Beamter des Oberlandesgerichts Hamm nach Peru fährt. Und ich weiß eigentlich gar nicht, auf welcher Grundlage man das dann genau feststellt dort. Aber auf jeden Fall, es ist sehr interessant, dass es solche Klagen gibt. Ja. Und da wird es ja in Zukunft auch mehr von geben. Das Interessante ist ja bei uns, dass wir haben diesen Artikel 20a ja im Grundgesetz, auf den haben wir uns ja auch schon bezogen, und sagt, okay, also wir brauchen einen Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die Frage ist jetzt, ist das ein Grundrecht, was man jetzt nicht einklagen kann oder nicht?
Ja, und das steht ja sogar schon in diesem Text steht ja sogar schon, dass das auch für künftige Generationen erhalten werden muss, die natürlichen Lebensgrundlagen. Also da ist sogar schon dieser Gedanke der Generationengerechtigkeit, der ja jetzt vom Verfassungsgericht nochmal gestärkt wurde, ist da schon ins Grundgesetz quasi hineingeschrieben.
Ja.
Aber, wie wir im Interview gelernt haben, ist dieser Artikel 20a kein Grundrecht im eigentlichen Sinne, also kein einklagbares Grundrecht, sondern nur ein objektives Staatsziel.
Was auch immer das ist.
Ja, was auch immer das heißen soll. Aber ich glaube, es soll im Endeffekt nur heißen, es ist nicht einklagbar, also beim Verfassungsgericht. Und entsprechend haben wir ja auch jetzt auch verstanden, es wurde ja auch nur indirekt quasi über die Bedrohung der Grundfreiheiten wurde ja diese Klage erfolgreich über die Bühne gebracht. Und es steht sogar beim Klimaschutzgesetz der Regierung explizit drin, dass dieses Klimaschutzgesetz keine Grundlage für Klagen ist.
Um es konkret zu machen, also Sie sagen ja jetzt, Sie wollen -65% Emissionen reduzieren 2030. Also wenn das nicht passiert, kann ich jetzt nirgendwo mir das einklagen, so direkt.
Also bei so konkreten Sachen wäre ich skeptisch, Felix. Also ob du jetzt auch zum Beispiel einklagen kannst, dass jetzt so und so viele Windräder irgendwie gebaut werden müssen oder was auch immer. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Ich habe mehr das Gefühl, dass das Verfassungsgericht seine Rolle eben jetzt darin sieht und auch gezeigt hat, dass es eben Schranken weist, der Politik Schranken weist. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vorstellt, dass die AfD an die Regierung kommt und die leugnen ja den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel, und die würden jetzt den Klimaschutz komplett abschaffen, dann wäre einfach eindeutig, dass sie diese Schranken überschritten haben, weil sie können dann diese Ziele, die jetzt festgelegt wurden, nämlich Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts, entsprechend des Paris-Abkommens, einfach nicht einhalten.
Die Frage ist jetzt natürlich nach dem Wie. Also wie werden wir klimaneutral? Und da wird es weiterhin viel Interpretationsspielraum geben. Und die Parteien werden da wieder sich im politischen Streit wiederfinden. Vielleicht die eine Partei will das dann eher auf einzelne Leute abwälzen, die andere lieber auf die Unternehmer, oder dann, da gibt's halt verschiedene Akteure, und da wird's auch wieder viel Streit geben.
Ja, genau. Also ich meine, weder das Gericht noch das Klimaschutzgesetz der Regierung hat ja ganz konkret irgendwie jetzt ausgearbeitet, wie das genau passieren soll.
Ne? Ja, das ist auch gar nicht die Aufgabe von so einem Gericht.
Ja, genau.
Also das Ziel ist klar, aber der Pfad ist eben nicht vorgegeben. Und dann sieht man auch im jetzigen Wahlkampf, dass es dann halt ja politischen Streit darüber gibt. Also siehe zum Beispiel Tempolimit, ja, also ja, was die Grünen ja wollen und CDU und FDP ablehnen. Da wird jetzt kein Gericht sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche, sondern das müssen wir halt politisch irgendwie aushandeln.
Genau, weil beim Tempolimit kannst du ja sagen, so wie Laschet, brauchen wir nicht, ich will lieber auf E-Autos setzen und die emittieren ja eh kein CO2. Also es ist auch egal, wie schnell sie fahren.
Können wir so schnell fahren, wie wir wollen. Ja, ja. Haben wir diese Einzigartigkeit des deutschen Verkehrs irgendwie dann so über die Zeit gerettet. Dann wiederum geht es natürlich auch um Verteilungsfragen zwischen Akteuren. Ja, also wer bekommt jetzt Subventionen für neue Technologien oder auch welche Industriebranchen werden unterstützt. Ja?
Ja, genau. Also im Kleinen-Kleinen ist es dann halt immer doch noch sehr kompliziert und da werden die Gerichte, glaube ich, keine große Rolle spielen. Ich finde, das sieht man schon in anderen politischen Bereichen, ja, also wie zum Beispiel Armut oder so. Ja, also da kannst du ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht nur ganz grundsätzliche Sachen einklagen, aber du kannst nicht konkrete politische Entscheidungen oder so einklagen. Und vielleicht ist es halt ähnlich dann beim Klimaschutz. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Bayern bestimmte Abstände für Windkraftanlagen beschließt, die faktisch dazu führen, dass keine Windkraftanlagen mehr gebaut werden können, dann könnte man natürlich schon argumentieren, okay, also wie stellt ihr euch das vor? Ohne erneuerbare Energien Klimaschutz umsetzen, ja, wird irgendwie schwierig, oder? Und da könnte ich mir dann wiederum vorstellen, dass dann das Bundesverfassungsgericht bei einer Klage vielleicht schon sagen würde, ja okay, also diese Regelung, die steht so konträr zu der Klimaschutzmaxime und zu der Generationengerechtigkeit, dass sie das für verfassungswidrig erklären.
Die Verfassung ist ja immer sehr abstrakt und vage und dann aber die nötigen Schritte sind schon wiederum sehr konkret. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass es da in der Zukunft auch immer konkretere Vorgaben geben muss und vielleicht gibt es dann auch andere Instanzen, wir haben es ja gesehen, dann Beispiel vom Oberlandesgericht Hamm, die sich dann eben auch mit sehr viel konkreteren Fällen auseinandersetzen müssen.
Ja.
Also ich kann mir da schon vorstellen, dass die Politik noch weiter in ihre Schranken eingewiesen werden kann.
Ja, also Felix, was ist denn dann jetzt dein Fazit für diese Folge? Also haben wir jetzt ein Grundrecht Klimaschutz, das einklagbar ist oder nicht?
Ja, leider ist ja immer alles in der Realität komplizierter, als man sich das eigentlich so denkt. Aber es ist schon so klar, wir haben kein konkretes Grundrecht, was wir uns irgendwo einklagen können. Aber das Bundesverfassungsgericht hat Klimaschutz auf seinem Schirm, richtet sich nach dem Paris-Abkommen aus. Und da wird es weiterhin immer wieder Klagen geben, auch wenn man sicherlich nicht ganz konkrete Maßnahmen damit durchsetzen können wird. Ja. Was aber vielleicht viel entscheidender ist, ist auch der symbolische Wert und auch der politische Druck, der jetzt durch dieses Urteil entstanden ist. Man muss uns überlegen, dass ja innerhalb von einer Woche hat die Regierung sich sofort dazu geäußert und sofort gesagt, okay, nach diesem Urteil, wir überarbeiten jetzt das Klimaschutzgesetz. Und ja, kaum 4 Monate später hatten wir ein neues Klimaschutzgesetz durch den Bundestag gebracht, ja, also in einem hohen Tempo. Und daran sieht man auch, das Bundesverfassungsgericht hat schon erheblichen Einfluss auf die Politik und wird deswegen in Zukunft auch weiter Klimapolitik prägen.
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass die Klimabewegung jetzt auch einfach sehr gestärkt aus diesem Urteil hervorgeht, weil ja im Prinzip genau das, was sie immer fordern, nämlich einerseits sich auf Grundlage der Wissenschaften, ja, im Klimaschutz zu betätigen und andererseits eben an die Generationen, die noch kommen, auszurichten und denen gegenüber gerecht zu werden. Dass jetzt eben genau das durch das Verfassungsgericht gestärkt wurde, das wird denen bestimmt auch nochmal ordentlich Aufwind geben und helfen, den politischen Druck aufrechtzuerhalten. Aber was ja dann doch irgendwie immer noch offen bleibt, ist, ob dann eines Tages in Deutschland Klimafolgen auch Grundlage eben sein können von Klagen oder ob wir nur hoffen müssen, dass die Richter des Verfassungsgerichts weiter Angst haben vor der Ökodiktatur, damit das alles schön weiterläuft.
Ja, ja, Patrick, wir sorgen schon dafür, dass sie weiter Angst vor der Ökodiktatur haben. Mit unserem Podcast, der die Leute aufwiegelt. Nein, wir sind
Demokraten.
Und ganz korrekt. Also es ist ja super cool, dass es auf jeden Fall jetzt diese Debatte gibt. Und wir sind jetzt gespannt, wie sich das ausschlägt in den Wahlen und können ja vielleicht auch in Zukunft nochmal drüber reden, was wir jetzt so dann von neuen Regierungen erwarten. Davor wollen wir aber erstmal nochmal in der nächsten Folge eigentlich in was ganz anderes reingehen.
Ja.
Nämlich Klimawandel und Gentechnik. Was hat das miteinander zu tun?
Ja, genau. Also grüne Gentechnik könnte ja eventuell dabei helfen, die Landwirtschaft fit zu machen für die Klimafolgen, über die wir ja heute viel gesprochen haben. Und ich weiß, jetzt zucken wahrscheinlich 90% der Zuhörer zusammen. Vielleicht bin ich irgendwie zu technikoptimistisch, Felix, dass ich da irgendwie offen rangegangen bin und habe jetzt inzwischen auch eine Meinung dazu gebildet nach der Recherche. Und ich kann euch sagen, das Ergebnis wird euch überraschen.
Ja, okay, Patrick, das werden wir dann mal sehen, ob das wirklich so ist. Bleibt auf jeden Fall gern dabei und folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen.
Genau, sonst verklagen wir euch. Macht's gut, bis dann.
Vielen Dank, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.